Vielen Dank für die wunderbare Hinführung zum Wort Gottes. Ich soll euch als erstes Grüße übermitteln von unserem Hirten Daniel und auch von der Familie Green aus Washington. Und zwar mit Psalm 70 und Vers 5 soll ich euch grüßen. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen alle, die dich suchen. Und die dein Heil lieben, sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Ja, ich habe von Daniel Nachricht und er fühlt sich, glaube ich, wie im Himmel. 5 Tage studieren dürfen, das ist echt ein Highlight für ihn, das ohne Unterbrechung. Also das ist der Traum schlechthin. Also liebe herzliche Grüße. Er wird auch in der kommenden Woche einen Bericht geben über die Arbeit hier in Berlin oder beziehungsweise in Panketal, ja, wie die Gemeinde wächst und was sich hier ereignet. Betet auch für ihn weiterhin. Ja, wir kommen heute zu Philipper Kapitel 4 und Vers 1. Wir betrachten tatsächlich nur einen Vers, werden aber rückblickend noch einmal in das Kapitel 3 gehen. Einige von euch waren auch beim letzten Mal nicht dort, nicht hier. Wir wollen uns genau ansehen, was dort geschrieben ist. In der vergangenen Woche haben wir viel über den Einfluss von Schnee und Eis in Deutschland gehört oder gelesen oder sogar selbst miterlebt. An einigen Orten gab es ein Verkehrschaos, weil Züge ausfielen, sich Verspätungen ereigneten und Fahrzeuge entweder langsam fahren mussten oder gar im Schnee feststeckten. Vermehrt waren deshalb auch Unfälle an der Tagesordnung, bedingt durch glatte Straßen und Fußwege. Ich selbst habe mich in der Woche auf meinen Allerwertesten gesetzt. Ich habe mich langgelegt, zu Deutsch, und weil ich auf einer vereisten Straße im Wald spazieren ging und nicht achtsam war. Dem Herrn sei Dank, bis auf ein paar leichte Schmerzen in meinem rechten Arm bin ich ungeschoren davongekommen. Aber es ist besonders für ältere Leute schwierig, sich bei solchen Bedingungen auf den Beinen zu halten und einen festen Stand zu bewahren. Nun, im geistlichen Leben verhält es sich für uns als Kinder Gottes ganz ähnlich. Denn wir leben in einer von Gottlosigkeit geprägten Welt. Und da ist es nicht immer ganz einfach, stehen zu bleiben. Wir können unseren festen Stand in dem Herrn verlieren, aus dem Gleichgewicht geraten. Und das ist nichts Ungewöhnliches für alle von uns. Wir haben das schon erlebt. Und zwar immer dann, wenn wir Gottes Wahrheiten entweder nicht richtig verstehen oder sie missachten, nicht darauf vertrauen. Und wenn uns diese Wahrheiten in den entscheidenden Momenten nicht bewusst sind, wenn sie uns nicht in die Gedanken kommen, wenn wir sie ausblenden, das können wir alle sehr gut. Und wer ins Wanken kommt, ist generell nicht in der Lage gewesen, biblische Wahrheiten auf das eigene Leben anzuwenden. Ist es nicht so? Wir alle kennen ein gewisses Wanken in der einen oder anderen Form. Und ihr Lieben, es ist zwar stets auch unser Ziel, dass wir Jahwe, unserem Gott, in jeder Situation unseres Lebens Ehre erweisen, aber zugegeben, es gelingt uns nicht immer. Wir fehlen. Wir kommen ins Straucheln. Nun, damit wir nicht das Gleichgewicht verlieren, ist es von großer Bedeutung, dass wir gemäß dem leben, was Gott in seinem Wort vorgibt. Und wir wollen ihn jetzt darum bitten, dass er uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Dass wir verstehen, was er mit diesen wenigen Worten in Kapitel 4, Vers 1 in dem Philipperbrief aussagen möchte. Lasst uns ihn um seine Hilfe bitten. Unser geliebter Herr, wir sind dankbar dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir haben es schon besungen. Dein Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerschmeißt und wie ein Feuer. Herr, dein Wort ist so mächtig. Wir sind so dankbar dafür, dass wir dein Wort haben. Hilf uns, dein Wort nicht zu missachten. Hilf uns, dein Wort zu verstehen. Hilf mir, dein Wort auch klar und deutlich zu kommunizieren. Bitte hilf uns, dein Wort in unserem eigenen Leben anzuwenden. Herr, nicht nur, dass wir Dinge wissen, sondern dass wir wahre Erkenntnis haben. Denn Erkenntnis ist angewandte Weisheit deines Wortes. Das möchten wir. Hilf du uns auch in dieser Stunde, um deines Namens willen. Amen. Nun, es ist so, dass wir in unserem Leben immer wieder geistliche Wahrheiten, die Wahrheiten des Wortes Gottes, in Erinnerung rufen müssen. Es ist nicht damit getan, dass wir einmal eine Stelle lesen und sagen, ah, ich hab's, jetzt bin ich sicher. Jetzt werde ich immer das tun, was dort steht. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder im Wort zu lesen, das Wort Gottes zu lesen und am besten dieses Wort noch auswendig zu lernen und es im Herzen zu herbergen. So wie der Psalmist sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist das Beste, wenn wir das Wort Gottes immer griffbereit haben. Wir müssen uns in Erinnerung rufen und durch andere Geschwister uns auch gegebenenfalls daran erinnern lassen. Und das ist manchmal nicht so schwierig, so einfach, das anzunehmen, wenn jemand sagt, hey, du musst da drauf auf diese Dinge achten. Oh, ja, ich tue das ja schon. Und man versucht vielleicht, sich noch rauszureden. Und wir können so dankbar sein. Paulus tut das hier in diesem Brief. Er erinnert die Geschwister in Philippi daran, wie wichtig es ist, nach dem zu leben, was Gott gesagt hat. Geistliche Wahrheiten müssen uns bewusst sein und angewendet werden, damit sie sich effektiv auf das Leben auswirken. Es ist nicht einzig und allein eine geistliche Tugend zu lesen und zu erkennen, sondern wir müssen anwenden. Wir müssen tun, was das Wort Gottes sagt. Wir sind Täter des Wortes als Christen. Und das Thema für den Text heute Morgen aus Philipper 4, Vers 1 lautet, wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich feststehen. Ja, ich sollte sagen, wie wir in dem Herrn geistlich feststehen müssen. Das ist sogar eine Verpflichtung. Die Worte des Paulus an die Gemeinde in Philippi in Kapitel 4, Vers 1 haben genau diese Absicht. Diese Worte sind der Gemeinde unseres Herrn als ein Imperativ, als ein Befehl gegeben worden. Und ich lese nur diesen einen Vers. Da heißt es, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Das ist nicht zu viel, aber doch nicht so ganz einfach. Deshalb wollen wir diesen Vers besonders untersuchen. Paulus gibt diesen Befehl, weil er um seine geistliche Verbundenheit mit den Geschwistern in Philippi zum Ausdruck bringen möchte und sie auch liebt, wenn ihr es noch nicht erkannt habt. Sie waren Geschwister im Herrn und damit auch geistlich gesehen eins mit dem Apostel Paulus selbst. Sie waren Gläubige, die gemeinsam in dem Kampf für den Glauben des Evangeliums standen, wie wir schon in Kapitel 1 gelesen haben. Sie waren vereint im Herrn, damit sie einmütig miteinander für den Glauben des Evangeliums kämpfen würden. Wir haben das gesehen, dass diese Einheit sich ausdrücken muss in der Gemeinde Jesu Christi. Und um diese Einheit zu wahren, muss man nun feststehen, muss man beharrlich sein, muss man verharren im Glauben, muss man verharren im Herrn. Bereits in Kapitel 1 eröffnet er ihnen dieses Thema. Und zwar mit dem Hinweis darauf, dass die Gemeinde für das Feststehen in einem Geist und gemeinsam miteinander für den Glauben des Evangeliums kämpfen muss. In der Gemeinde gibt es keinen Raum für einen separaten, individuellen, eine individuelle Vorgehensweise. Es ist ein gemeinsam, ein Kämpfen für das Evangelium, für den Glauben des Evangeliums. Und wir fragen uns an dieser Stelle, wie wir in dem Herrn Christus Jesus geistlich feststehen müssen. Denn der Text sagt das. Darum, meine Geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn. Und wir werden diesem Befehl einmal nachkommen, indem wir einmal untersuchen. Wir können ihm nur nachkommen, wenn wir untersuchen, was es bedeutet. Wie wir feststehen. Erstens wird hier nicht viel über das Feststehen gesagt, oder? Erstens mit dem Wissen um die Bedeutung des Feststehens. Das ist das Erste. Wir müssen geistlich feststehen, wir müssen, um es mit anderen Worten zu sagen, geistlich stabil sein, es geht um geistliche Stabilität, indem wir wissen, dass um die Bedeutung des Feststehens, dass wir darum wissen. Und ich sollte sagen, wir müssen die Erkenntnis darüber haben. Kopfwissen, habe ich ja vorhin gesagt, auch ist nicht ausreichend. Selbst der Satan und seine Dämonen wissen sehr viel. Teilweise ist ihre Theologie besser als die unsere, weil sie sehr gut beobachten, was Gott gesagt hat und getan hat. Aber Erkenntnis, wir müssen diese Erkenntnis, das Wissen muss eine Erkenntnis sein. Mit dem Wissen um die Bedeutung des Feststehens müssen wir also feststehen. Und der Appell zum Feststehen bezieht sich eindeutig nicht auf das Physische, um das körperliche Gleichgewicht. Das war den Philippern klar und das ist auch hoffentlich dir klar, oder? Dass es nicht hier darum geht, zieh festes Schuhwerk an, bleib stehen, das ist nicht das Thema. Paulus fügte noch hinzu, steht in dieser Weise fest im Herrn. Und der Paulus ist sehr geschickt, das ist sehr subtil. Dieser Übergang von Kapitel 3 zu Kapitel 4 ist sehr subtil, tiefgründig. Er verbindet Kapitel 3 mit Kapitel 4 und den sogar danach folgenden Versen. Dieses Darum, wie dieser Vers anfängt, der weist auf das Vorhergehende hin, was gesagt wurde. Aber in dieser Weise könnte man anschließend auch einen Doppelpunkt machen. Und die Verse, die danach kommen, bis Vers 9, die zeigen uns, wie wir feststehen und wie wir dieses Feststehen persönlich auf unser Leben anwenden. Davon hören wir dann in 14 Tagen. Warum feststehen? Nun, der Begriff für stehen ist ein militärischer. Hier wird einfach ein militärischer Begriff gebraucht. Er stand dafür, dass ein Soldat seinen Posten auf dem Schlachtfeld nicht verlassen sollte, dass er dem Feind keinen Raum geben sollte. Ihr könnt euch vorstellen, eine Armee mit weglaufenden Soldaten ist nicht sehr effektiv. Er sollte stehen, bleib stehen, halte die Stellung. Gleichzeitig ist dieses Stehen aber nicht etwas Statisches, etwas Unbewegliches. Ein Soldat bleibt nicht nur an einer Stelle stehen zur Verteidigung und sagt, kommt mal her, Feinde, ich werde euch hier an dieser Stelle umbringen, sondern das bedeutet einfach, wir müssen fest sein in dem Glauben des Evangeliums. Wir müssen fest sein und wir greifen sogar an, wie uns auch andere Teile der Schrift aufzeigen. Paulus erinnert, dass die Kinder Gottes in einem Kampf stehen. Und das wird deutlich. Wir stehen tatsächlich in einem Kampf. Und als solche befinden wir uns in einem Kampf, einem geistlichen und gemeinsamen Kampf für den Glauben des Evangeliums. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt aus Kapitel 1. Wir setzen uns für den Glauben ein, für den Lehrkorpus der Heiligen Schrift. Das, was die Schrift lehrt, das ist uns wichtig. Wir sagen, ja, na, Hauptsache wir leben alle einander. Nein, es ist wichtig, was die Schrift lehrt. Wir müssen uns dafür einsetzen. Unser Glaube an das errettende Evangelium wird konstant angegriffen. Und das ist der strategisch beste Angriffspunkt für den eigentlichen Feind. Dieser Angriff fordert von uns geistliche Stabilität, einen festen Stand. Wir müssen im Lichte der uns entgegengebrachten Feindschaft ausharren. Und das standhafte Ausharren der Heiligen ist gefragt. Die Schrift sagt es auch, dass wir als Kinder Gottes, als wahre Kinder Gottes, zum Beispiel in der Offenbarung heißt es, wir sind Überwinder. Wir überwinden solche Schwierigkeiten. Es ist wesentlich, dass wir das auch zur Kenntnis nehmen, dass wir in diesem Kampf stehen. Genau deshalb habe ich das Thema für meine Predigt auch entsprechend formuliert, wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich stehen bzw. stehen müssen, um als Sieger als solcher hervorzugehen, die unseren Gott ehren. Ein Soldat, der auf dem Bauch und auf dem Rücken liegt, ist unnütz und ist ein Hindernis. Die Niederlage ist gewiss. Und so müssen wir als Kinder Gottes geistlich stehen. Wir müssen stabil werden. Es ist wichtig, dass wir fest werden. Paulus sagt es auch im Epheserbrief, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre umhergetrieben werden sollen, sondern es ist gut, dass wir fest werden. Dass wir wissen, was wir glauben und dass wir das auch verteidigen können, dass wir dafür aufstehen. Und dieses geistliche Feststehen ist nicht nur durch unsere Verbundenheit mit dem Herrn Jesus Christus möglich. Deshalb sagt er, steht fest im Herrn. Er steht nicht steht fest in eurem Schuhwerk oder euren Überzeugungen über die Bundesliga, die Fußball-Bundesliga. Ihr müsst feste überzeugen. Nein, nein, nein. Wir müssen feststehen im Herrn. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5 und Verse 4 und 5, da sagt er, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Nur in ihm ist es uns möglich, festzustehen. Und ein Nichtchrist, jemand, der das ablehnt, der steht überhaupt nicht, der liegt immer noch. Der steht überhaupt nicht, der hat noch nie gestanden. Ein nomineller Christ, ein Namenschrist, erfüllt nicht die Voraussetzung, denn er steht nicht einmal. Für uns ist es hingegen wichtig, unsere Position zu behaupten, im Glauben klar Position zu beziehen, dafür einzutreten, das Evangelium zu leben und dafür zu kämpfen. Hört mal genau zu. Das Feststehen im Herrn ist dabei nicht nur irgendeine Option. Ah ja, ich könnte feststehen. Hier sind eindeutig Befehlsworte. Hier ist ein Befehl erteilt worden. Es ist das, was wir sein wollen und was wir sein müssen. Wir müssen fest sein im Herrn. Sonst entehren wir ihn und sind unbrauchbar. Paulus fordert dazu auf, dass wir das tun, festzustehen im Herrn. Und wenn wir uns dann fragen, wie wir im Herrn geistlich feststehen, dann verstehen wir zunächst die Tatsache, dass wir mit dem Herrn verbunden sind. Wir erinnern uns in ihm, wir sind in ihm und er in uns. Erinnert euch an diese geistliche Verbundenheit in dem Herrn Jesus. Wir haben das schon wiederholt im Philipperbrief angesprochen. Wir in ihm und er in uns. Alle wahren Gläubigen sind mit ihm bereits vor ewigen Zeiten im Ratschluss Gottes eins gemacht worden. Das ist das Verblüffende dabei. Die Gläubigen wurden vor Grundlegung der Welt schon sein Eigentum in seinem ewigen Ratschluss. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1 und Vers 9 lesen wir, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Welch wunderbare Wahrheit, das zu entdecken. Auf einmal zu sehen, wow, ich war in Gottes Ratschluss bereits ein Punkt für Gott. Eine wichtige Person, die er erwählt hat. Es besteht eine geistliche Verbindung zu unserem Retter. Wir sind eins gemacht mit ihm. Das geht auch aus dem Schreiben des Römerbriefes in Kapitel 6 hervor. Denn wie konnten wir mit Christus sterben? Nur indem wir mit ihm eins gemacht worden sind. In der Realisierung dieser Gnade, die uns vor ewigen Zeiten gegeben wurde, hat Jesus sein Leben gegeben und wir waren in ihm. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm aufgestanden und wir sind sogar versetzt worden in die himmlischen Ordner, sodass der Himmel jetzt unser Zuhause ist. Wir sind bereits dort registriert. Oh, wie wunderbar. Diese Vereinigung ist aufgrund der Gnade für Kinder Gottes vorhanden, die uns vor ewigen Zeiten vom Vater in Christus Jesus gegeben wurde. Und die Wahrheit des Vereinsseins des Gläubigen mit Christus lässt Paulus das Feststehen im Herrn als einen Befehl formulieren. Wenn du weißt, dass du mit Christus vereint bist, dann kannst du diesen Befehl festzustehen, dem kannst du nachkommen. Du bist befähigt dazu, festzustehen. Und die Wahrheit des Vereinsseins des Gläubigen mit Christus ist so überwältigend, dass wir das auch gerne wollen. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh nein, ich will nicht verstehen. Doch, wir wollen wachsen, wir wollen geistliche Stabilität. Es ist schrecklich, wenn wir umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre und durcheinander sind. Irgendjemand anderes macht seinen Mund auf und das hört sich so geistlich an und du sagst einfach, nein, das ist falsch, weil ich weiß, was mein Gott sagt in seinem Wort. Du kannst und du sollst als jemand, der in dieser Verbindung mit dem Herrn steht, fest im Glauben stehen. Du sollst kontinuierlich stehen, nicht niederliegen. Nun, was ist das Problem? Das Problem ist, dass du als ein Kind Gottes, das zu der Familie Gottes gehört, ein Fremdkörper in dieser Welt bist. Das ist tatsächlich so. Die Welt liebt dich aufgrund deiner Zugehörigkeit zum Herrn nicht. Sie lieben dich einfach nicht. Und das zeigt sich in der Anfeindung des Satans und seiner Diener dir gegenüber. Satan und seine Lakaien versuchen Kinder Gottes stets zu Fall zu bringen. Das ist die Lieblingsbeschäftigung des Feindes. Sie sind die eigentlichen Aggressoren, die hinter den Angriffen der falschen Lehrer stehen. Wir sehen meistens den Menschen auf der menschlichen Ebene. Und das ist auch wichtig für Paulus hier in diesem Zusammenhang. Aber wer tatsächlich dahinter steht, ist Satan und seine Dämonen, die gefallenen Engel. Und deshalb fordert Paulus auch im Epheserbrief Kapitel 6 die Gläubigen auf. Epheser 6, Verse 10 bis 12. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Du sagst vielleicht, ich habe den Teufel noch nie irgendwo rumlaufen sehen. Ja. Der bemächtigt sich dieser Leute, dieser falschen Lehrer, die etwas durcheinander bringen wollen, absichtlich. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dort spielt sich der eigentliche Kampf ab. Und damit die Epheser und die in der Folge alle Christen in diesem bitteren Kampf bestehen können, gibt Paulus ihnen die Lösung zum Schutze für diesen geistlichen Kampf. Und er sagt dort in Vers 13 und 14 im Epheserbrief, und wir werden die Gelegenheit haben, das ein wenig näher zu betrachten in den kommenden Wochen in den Bibelstunden, da heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Vers 14, so steht nun fest. Das sagt er also auch den Ephesern, steht fest. Auch hier ist der Aufruf zur Beharrlichkeit, zum Feststehen an die Epheser. Den Korinthern schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13, wacht, steht fest im Glauben. Seid mannhaft, seid stark. Von Epaphras grüßt Paulus die Kolosser und sagt, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit, was? Damit ihr fest steht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Nun, jetzt war es für Paulus an der Zeit, die Philipper daran zu erinnern. Ich bin sicher, dass es ein Erinnern ist und sie dazu aufzufordern, fest zu stehen im Herrn. Dem kann man nachkommen. Die geistliche Stabilität ist immer an den Herrn Jesus geknüpft, denn nur er vermag auf dieser Ebene die Kraft und Stärke zu verleihen, die wir brauchen. Mit unseren eigenen Waffen haben wir keine Chance, gegen den Satan und seine Diener anzukommen. Und das wusste Paulus allzu gut. In Christus lag seine ganze Stärke. In Christus liegt unsere ganze Stärke. Deshalb der Philipperbrief macht das so deutlich. Christus, die Quelle der Freude und Kraft. Das ist die Wahrheit. Und Paulus bringt diese Stärke des Christus auch in Kapitel 4 zum Ausdruck, auch in einem etwas anderen Kontext. Aber schaut mal in Vers 13 dort, da sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus! Und das ist so wichtig. Nur in ihm besitzen wir die nötige Kraft zum Stehen. Nun, Paulus beginnt seinen Befehl zur Beharrlichkeit im Herrn mit einem einzigen Wort. Dort zu Beginn von Vers 1 steht das griechische Wort Hoste. Darum, übersetzt die Schlachter 2000, daher, übersetzt die Elberfelder 2003, die revidierte und auch die Esra-Bibel, Luther sagt, also, diese Konjunktion, dieses Bindewort zeigt auf, dass der Befehl, kontinuierlich im Herrn zu stehen, auf dem Vorher- und Vorausgesagten des Briefes fußt. Der Befehlsinhalt ist durch die erwähnten und gelehrten Wahrheiten aus dem Kapitel 4 realisierbar und schließt gleichzeitig auch die Aufforderung in dem Abschnitt bis Vers 9 mit ein. Nochmals, was ist unser Predigtthema? Wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich stehen müssen. Wie wir beharrlich bleiben. Und das Erste ist, wir müssen um die Bedeutung des Feststehens wissen. Wir müssen die Erkenntnis darüber haben, was es bedeutet. Es geht nicht darum, irgendwie etwas sich zu brüsten, damit wir sagen können, oh, guck mal, das weiß ich schon aus der Schrift. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten wussten sehr viel über das Wort Gottes. Das ist nicht das Thema. Es geht nicht nur um reines Wissen. Es geht darum, dass wir das, was wir wissen, dass es in unser Leben einfließt, sodass sich unser Leben in Stabilität äußert. Dass du nicht von jedem Wind und jedem Anfechtung und jedem Feind durcheinander kommst. Zweitens müssen wir feststehen mit dem Wissen um die vielen Feinde des Christus. Zweiter Punkt. Mit dem Wissen um die vielen Feinde des Christus, Verse 18 und 19, Kapitel 3, wird es deutlich. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und wir haben gehört, wer die wahren Gegner sind. Aber Paulus geht jetzt auf die menschliche Ebene der Gegner ein und er sagt, viele, viele wandeln als Feinde des Kreuzes. Wir haben das beim letzten Mal gesagt, wer diese Leute für die Philipper waren, das waren die Judaisten, die dem Evangelium einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, indem sie gesagt haben, wir müssen etwas tun. Christus gestorben und auferstanden, ist alles in Ordnung, aber wir müssen auch noch etwas tun. Wir müssen das Gesetz einhalten. Oder die Libertines, die sagten, oh, wenn du Christ wirst und glaubst, dann muss das keine Auswirkung auf dein Leben haben. Du musst dich nicht verändern. Es ist unwichtig, was du mit deinem Körper machst. Das ist irrelevant. Wichtig ist, was du innerlich glaubst. Nun, das sind die Feinde des Kreuzes. Aber egal, wer es war, diese Menschen müssen bekämpft werden. Und deshalb müssen wir für den Glauben, vielmehr für den Glauben an das Evangelium kämpfen. Petrus warnt. In 2. Petrus Kapitel 3 sagt er in Vers 17, da sagt er, ihr Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Seht ihr? Da geht es auch um das Feststehen. Er sagte nämlich zuvor in 2. Petrus 3 und die Verse 15 und 16, nachdem einige auch lästern, er sagt, seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und die Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Seht ihr, dass es wichtig ist, dass wir feststehen, dass wir gefestigt werden, dass wir nicht das Evangelium verdrehen, das ist das Entscheidende. Stell dir vor, und es wird so häufig getan, dass Menschen glauben, sie gehen sogar in Kirchen und sie glauben, sie tun was Gutes und sie glauben, irgendwann werden sie aufwachen und im Himmel sein. Und sie kennen das Evangelium nicht, weil es völlig verdreht ist. Weil sie denken, das Wort Gottes fordert einen bestimmten Moralismus. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du fährst das nicht an und das nicht an. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Jesus Christus, der Gekreuzigte, für uns eine Gerechtigkeit erworben hat, die wir nicht haben. Und das macht Paulus sehr deutlich in Kapitel 3 vom Philipperbrief. Mit anderen Worten, wenn ihr als von der Welt in meines Namens willen Gehasste seid, bis zum Ende müsst ihr feststehen. Und wenn ihr das tut, dann erwartet euch Errettung. Feinde sind häufig, Feindschaft ist real. Sie ist nicht ein seltenes Phänomen, das wünschten wir uns, aber Feindschaft im geistlichen Kampf ist keine Rarität. Sie ist die Normalität. Wir gehören nicht in diese Welt. Wir sind hier temporäre Pilger. Wir pilgern durch diese Welt und sind hier angefeindet als Kinder Gottes. Kenne diese Tatsache und glaube dem, was Jesus sagte, wenn er sagte in Matthäus 10, Vers 22, sagte er, ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer ausharrt, wer stehen bleibt, das ist damit gemeint, wer stabil ist, der wird gerettet werden. Die Rettung wartet auf uns. Nun, das bringt mich zu einem weiteren, dritten Punkt, wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich feststehen. Und zwar mit dem Wissen um unser himmlisches Bürgerrecht. Das hatten wir gehört in Vers 20. Merkt ihr, wir wiederholen die Dinge, die geschrieben ist, aufgrund dieses ersten Wortes in Vers 4, darum. Lässt uns fragen, warum? Aufgrund dieser Wahrheiten, was wir alles schon wissen. Nun, ich habe keinen Pass. Ich kann dir nicht zeigen, dass Gott mir einen Pass ausgestellt hat. Ich weiß das, weil Gott es gesagt hat. Ich habe diese Erkenntnis erhalten. Und wenn du noch nicht dem Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus vertraust, dann bist du nicht nur ein Feind des Kreuzes, sondern dann bist du nur lediglich ein Bürger dieser Welt, dessen Bestimmung das Verderben ist. Schaut mal in Vers 19. Die ewige Verdammnis. Das ist die Bestimmung derjenigen, die keine Bürger des Himmels sind. Diese Wahrheit zeigt sich an diesen Menschen, wie Paulus in Vers 3 sagte, an ihrer irdischen Gesinnung. Es geht nur um die Dinge, die hier sind. Ja? Die wollen nicht auf Gottes Wort hören. Sie haben kein Verlangen, Gottes Wort zu hören. Sie wollen hier Befriedigung jetzt. Sie wollen jetzt Spaß. Was? Ich soll erst als mit Christ soll ich erst in der Zukunft belohnt werden? Nein, das, so lange will ich nicht warten. Ich will jetzt meine Freude haben. Und das ist ihr tatsächlicher Lohn. Alles, was sie hier als Freude erleben, das ist ihr wahrer Lohn. Und wir warten auf den himmlischen Lohn. Was uns Gläubige betrifft, steht in Vers 20. Unser Bürgerrecht aber, im Gegensatz zu den irdischen Gesinnten und zu den Feinden des Kreuzes, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Oh, wie wunderbar. Wir sind im Himmel registriert, wo unser Herr Jesus zur Rechten des Thrones sitzt, unser Herr und König, der mit uns vereint ist und auf den wir warten. Erinnert euch, die Philipper hatten das Bürgerrecht eines Römers. Die hatten ein römisches Bürgerrecht. Und obwohl sie dort im Ostmazedonien in Philippi lebten, hatten sie das Bürgerrecht der Stadt Rom. Diese Privilegien, die ein Römer hatte, obwohl sie physisch gesehen nicht in Rom lebten. Und so sind wir als Bürger des Himmels, wir sind im Himmel registriert, obwohl wir physisch noch hier auf dieser Erde leben. Unser Herr, unser König, er lebt im Himmel. Und wir sind mit ihm versetzt worden in die himmlischen Regionen, in den himmlischen Örtern. Wir sind durch den Glauben an Christus gerechtfertigt und somit Bürger des Himmels. Obwohl wir, wie gesagt, physisch betrachtet noch hier sind, auf dieser Erde leben. Und wir freuen uns, dass der Himmel unsere wahre Heimat ist, wie wir, obwohl wir auch hier noch temporäre Pilger sind. Und Jesus sagte einmal zu den 70 Jüngern, erinnert euch, er sandte 70 Jünger aus und die kamen so begeistert zurück und sie sagten, ha, wir haben erlebt, die Geister sind uns untertan. Und wisst ihr, wie Jesus darauf geantwortet hat? In Lukas 10 und Vers 20 sagt er, freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freu dich nicht über das, was du hier auf der Erde tun kannst, sondern freu dich viel mehr darüber, dass du im Himmel registriert bist. Wie wunderbar ist das? Das setzt doch Kräfte frei. Das lässt uns stabil werden, auch wenn wir angefeindet werden. Dann sagst du, okay, diese Feindschaft ist irgendwann vorüber. Das wird irgendwann vorbei sein. Nun, das ist nicht einfach, so zu leben. Wir werden angefeindet, wir werden verachtet, wir werden geschmäht, wir werden verlacht, wir werden verspottet. All das passiert in unserem Leben. Aber wisst ihr was? Das kann nicht die Tatsache auslöschen, dass wir Bürger des Himmels sind und dort für ewig sein werden. Davon lesen wir auch in Kapitel 4, 3, nämlich, dass die Namen der Gläubigen im Buch des Lebens zu finden sind. Bist du im Buch des Lebens zu finden? Eines Tages werden Bücher geöffnet vor dem großen weißen Thron. Und da werden die Namen derer gefunden, die nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind. Und das Urteil ist die ewige Verdammnis. Nun, die Tatsache, dass wir Bürger des Himmels sind, sollte dich motivieren und dich erstarken lassen, dich geistlich gesehen kontinuierlich stehen lassen, dir Beharrlichkeit im Herrn geben und dich zu einem Überwinder des Bösen machen. Nun, was gibt es da noch? Wir werden noch befähigt in dem Herrn. Wie werden wir noch befähigt, in dem Herrn Jesus Christus geistlich festzustehen? Wir können und müssen feststehen mit dem Wissen, viertens, um das Erscheinen des Christus. Vers 20 habe ich schon vorgelesen. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten. Als was? Als den Richter? Nein, als den Retter. Wir erwarten ihn als den Retter. Wir werden von vor allem gestärkt durch das Wissen, dass alle Feindschaft und unser Kampf auf dieser Erde ein Ende haben wird und dem auch ein Ende gemacht wird, wenn unser Herr Jesus Christus ankommen wird. Wie das? Weil Christus nach seiner Verheißung zurückkommen wird. Er kommt für uns in den Wolken und er wird uns retten von dem bevorstehenden Zorn, vor dieser hässlichen Drangsalzeit, aber auch vor der ewigen Verdammnis. Errettung hat mehrere Aspekte, einen vergangenen Aspekt. Wie ich schon sagte, wir wurden wann errettet? In der ewigen Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt wurde uns Gnade gewährt. Dann wurden wir gerettet, als Jesus am Kreuz starb. Da waren wir in einem geistlichen Sinne dabei, als wir mit ihm starben, der Sünde starben und wieder auferstanden und mitversetzt wurden in die himmlischen Orte. Da waren wir dabei. Das ist unsere Errettung, die schon stattgefunden hat. Und dann hat sie einen gegenwärtigen Aspekt. Wir werden ständig gerettet von unserem eigenen Fleisch und von der Verführung können wir errettet werden, wenn Jesus sagt, tu das nicht, tu dies und tu jenes. Wenn wir das Wort des Christus in uns wohnen lassen und davon beherrscht werden. Dann hat es einen zukünftigen Aspekt. Wir alle sitzen hier und wir warten auf eine endgültige Errettung. Ich weiß, ihr seid nicht zufrieden, wenn ihr nur hier sein müsstet als Christ. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen würden, dann wären wir die Ärmsten aller Menschen. Dann sagt Paulus, dann geht lieber hin, feiert ein bisschen, betrinkt euch, denn morgen seid ihr tot. Nein, es gibt einen zukünftigen Aspekt der Errettung. Er wird kommen, er wird uns zu sich holen. Und er befreit uns vor diesem kommenden Zorn, dieser Drangsalzeit, der über diese ganze Welt kommen wird. Diese 7 Jahre Drangsalzeit. Und am Ende dieser Drangsalzeit wird er das Tier, den Antichristen und seinen begleitenden Propheten mit dem Hauch seines Mundes, mit dem Schwert, das aus seinem Mund kommen wird, vernichten. Er wird nur ein Wort sprechen. Seht ihr, so ist er der Retter all der Gläubigen. Und sogar der Gläubigen, die aus der Drangsalzeit hervorgehen werden. Deshalb heißt es hier in Vers 20, wir erwarten Jesus Christus aus dem Himmel als Retter. Und egal, was Leute dir sagen, ach, du vertröstest dich ja nur und hoffst darauf, das ist eine Gewissheit. Sie ist so gewiss, wie das Wort Gottes gewiss ist. Es ist die Wahrheit. Egal, was hier für Kämpfe stattfinden, egal, was wir für Schmähungen und Leiden ertragen werden, sie sind nicht wert im Vergleich gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet, sagt Paulus im Römerbrief. Er wird kommen und Gerechtigkeit schaffen und er wird uns retten, endgültig. Wie wunderbar. Wie kann man nicht verstehen, wenn wir daran denken? Diese Dinge müssen wir uns in Erinnerung rufen und deshalb führt Paulus ihn in Kapitel 3 an und sagt jetzt, darum, deshalb könnt ihr verstehen, deshalb gibt er diesen Befehl, festzustehen. Fünftens, wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich verstehen müssen, mit dem Wissen um das Erreichen unseres Ziels. Vers 14 war nochmal was? Wir jagen wonach? Vers 14 sagt Paulus, ich jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir jagen danach, was war nochmal der Preis und das Ziel? Christus ähnlich zu sein. Wir werden dieses Ziel erreichen. Warum? Weil er uns vollenden wird. Im Moment heiligt Gott uns durch sein Wort. Äußerlich passiert nicht so viel. Im Gegenteil, wir werden älter, wir werden gebrechlicher, wir werden schwächer. Wir haben hier eine Macke und da eine Macke. Aber auch das sagt er sehr deutlich. Er wird unseren Leib, seht ihr das dort in Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Wer macht das? Das macht Christus. Im Moment heiligt Gott uns im inneren Menschen durch sein Wort. Eines Tages, wenn er kommt, dann wird er unseren Leib umgestalten. Und dann kriegen wir einen neuen Geistleib. Und ihr könnt euch ansehen, wie er ist, wenn ihr euch Christus anschaut nach seiner Auferstehung. Wer konnte beamen? Wer konnte durch verschlossene Räume gehen, durch Mauern gehen? Und hey, das ist ein gutes Vorbild. keine Imperfektion mehr, keine Unvollkommenheiten mehr, keine Sünde mehr, keine Krankheiten, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid. Wir werden unsere Ziele erreichen. Jahwe sagt in Jesaja 46 und Vers 10, ich verkündige euch von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Das ist Macht, ist das, ne? Das ist toll, das zu wissen. Dann sagt er, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 46, Vers 10. Alles, was ihm wohlgefällt. Wisst ihr, was ihm wohlgefällt? Er hat Wohlgefallen daran, dich zu begnadigen und dich dahin zu bringen, wo er dich haben will. Er wird dich nämlich mit Freuden vor sein Angesicht stellen. Das sagt Judas sehr deutlich. Dort am Ende des kleinen Briefes, dieser kleinen Epistel im Judasbrief heißt es, er wird dich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. Wir kommen dort an. Das ist nicht irgendwie, wie es bei uns oft ist, wir fangen irgendein Projekt an und wir sagen, oh, wir machen jetzt dies und jenes und hören auf. Ich weiß, viele von euch haben gute Vorsätze gehabt und ihr habt wahrscheinlich schon wieder aufgehört. Marcel wollte jeden Tag 30 Kilometer joggen. Er hat schon am 5. Januar schon wieder aufgehört. Nein, Spaß beiseite, aber der Herr wird es zu Ende bringen. Was für eine Zuversicht, das lässt uns doch geistlich stehen. Wir sind nicht irgendwie, wir gehen nicht unter bei ihm. Wir fallen nicht irgendwie durch den, was immer. Wir fallen nicht drunter. Der Psalmist verkündet im Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Weil er das kann. Er ist in der Lage dazu. Wie wunderbar. Das ist die uneingeschränkte Kraft und Macht, die hier auch in Vers 21 ausgedrückt wird. Wenn wir Vers 21 nochmal lesen, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird dem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, aufgrund der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Christus kann sich alles unterwerfen. Und deshalb kommt er auch mit uns zum Ziel. Ihr Lieben, das ist ein Wissen, das ist eine Erkenntnis, die uns geistlich stehen lässt, die uns geistlich stabil macht. Ob nun jemand mit dir streitet, ob dir jemand sagt, du bist ein Blödmann, weil du an Gott glaubst, weil du den Herrn liebst, ist egal, ist egal. Du kommst am Ziel an. Siebtens, sechstens ist es, oh, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, sechstens war, genau, hast recht. Sechstens ist, das ist ein bisschen durcheinander gegangen hier, wie wir mit dem Herrn geistlich feststehen müssen, ist mit dem Wissen um seine unbegrenzte Kraft. Da bin ich von eins ins andere gerutscht, eine Seite überschlagen tatsächlich. Also einmal, wie wir fünftens in dem Herrn Jesus Christus geistig feststehen müssen, ist mit dem Wissen um das Erreichen unseres Ziels. Und dann sechstens ist mit dem Wissen um seine unbegrenzte Kraft, Vers 21. Okay? Das habe ich ein bisschen vermischt. Danke, gut aufgepasst. Siebtens, wie wir in dem Herrn Jesus Christus geistlich feststehen müssen, ist mit dem Wissen um unser Geliebtsein. Und unser Geliebtsein, Vers 1. Wie deutlich. Darum, meine geliebten und deshalb auch ersehnten Brüder. Wir erinnern uns, Paulus ist in Hausarrest in Rom. Und er sehnt sich, er liebt diese Geschwister und diese Brüder, das schließt auch die Schwestern mit ein, diese Geschwister. Er liebt diese Geschwister und er hat Sehnsucht danach, sie zu sehen. Und ich weiß, mir geht es immer so, wenn man im Urlaub mal unterwegs ist und dann kommt man nach 3 Wochen zurück und man freut sich so auf die eigenen Geschwister in der Gemeinde. Und man fragt sich mal, wie können Leute das aushalten, nicht in die Gemeinde Gottes zu kommen, weil da sind meine geliebten Geschwister. Das ist so wunderbar. Hört einmal, in welchem Ton der Befehl an die Philipper gerichtet ist. Meine Geliebten. Und kommt noch so ein Personal, so ein Demonstrativpronomen, besitzanzeigendes Fürwort. Meine Geliebten. Er liebte sie. Er sehnte sich herbei, diese Geschwister. Und dann sagt er, meine Freude. Der hat sich so gefreut, als sie Nachricht von ihm überbrachten durch Epaphroditus. Erinnert ihr euch? Sie brachten ihm sogar eine Geldgabe, denn Paulus musste versorgt werden. Er konnte vom Gefängnis aus nicht arbeiten, um seine eigenen Bedürfnisse zu erledigen, um das zu tun, was er brauchte, damit er Geld hat und sich gut ernähren konnte. Sie brachten ihm sogar eine Geldgabe und gleichzeitig brachten sie ihm auch die Nachricht davon, dass sie geistlich noch standen. Aber es gab ganz offensichtlich auch ein Problem in dieser Gemeinde. Das ist etwas Normales. Gemeinden haben Probleme und die werden durch das Wort Gottes gelöst. Wenn wir wieder tun, was Gott sagt. Es gab dort Zwistigkeiten. Es gab dort Uneinigkeit. Und darauf werden wir in 14 Tagen auch eingehen. In Vers 2 und 3 wird es deutlich, dass sich 2 Schwestern da an den Haaren hatten und nicht einig waren. Und das passt nun gar nicht dazu, dass wir feststehen. Wir feststehen, sagt Paulus schon in Kapitel 1, wir müssen gemeinsam kämpfen. Wir können nicht gegeneinander kämpfen, sondern wir müssen miteinander einmütig kämpfen. Paulus macht deutlich, dass das Motiv, die Triebfeder für diesen Aufruf, diesem Befehl zu stehen, in der Liebe zu den Philippern zu finden ist. Und er braucht wirklich familiäre Worte. Ich meine, ein Bruder, man hat eine besondere Beziehung zu leiblichen Brüdern, wenn man aufwächst. Heißt nicht, dass man sich immer versteht. Ich habe 2 Brüder gehabt, wir haben uns regelmäßig bekriegt. Aber trotzdem hat man den anderen doch geliebt. Das sind familiäre Begriffe. Wir sind Brüder. Wir sind Geschwister in der Gemeinde des lebendigen Gottes mit Gott als Vater und Jesus Christus als unseren Privilegierten, den erstgeborenen Sohn, der sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Wir sind Miterben des Christus, weil wir Söhne sind. Wir sind Brüder untereinander. Und Paulus zeigt, dass er die geistlichen Brüder, Geschwister liebte und sich nach ihnen sehnte. Er bringt es zum Ausdruck mit einfühlsamen Worten. Und dann sagt er, sie sind ihre Freude und Krone. Und das Wort Krone hier in der Schlacht der 2000 ist tatsächlich im Griechischen ein Kranz. Also stellt euch nicht eine Metallkrone vor, sondern einen Kranz. Ein Kranz, der entweder als ein Siegeskranz Sportlern oder Menschen, die in einem Wettstreit standen, verliehen wurde. Oder irgendein Ehrenkranz. Kränze wurden sehr häufig verliehen, auch einfach um Menschen zu ehren bei einem Fest. Sie waren dieser Ehrenkranz. Und ähnliche Worte sagte Paulus auch schon zu den Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 19, da fragt er, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Und da ist auch dieser Kranz angesprochen. Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Paulus hat sich so gefreut über den Erfolg, den er hatte durch das Verkündigung des Evangeliums, dass sie feststanden im Glauben und eines Tages wird der Herr Jesus Christus ihm dafür Lohn geben, dass er treu war. Und sein Lohn ist diese Gemeinde in Philippi, diese Gemeinde in Thessalonik, die Korinther und andere Gemeinden, die er gegründet hat. Aber seht ihr auch die Wiederholung am Ende? Da steht nochmals, Geliebte. Die Philipper waren nicht nur von Paulus Geliebte, sondern als Johannes von den Ereignissen im oberen Saal vor der Rückkehr Jesu zum Vater geht, berichtet Johannes in Johannes 13, Vers 1, dass Jesus seine Jünger liebte. Das heißt es, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Sie sind Geliebte des Herrn Jesus Christus, unseres Gottes. So lieben wir einander und wir lieben auch nur, weil wir von ihm zuerst geliebt wurden, sagt Johannes. Die Liebe Gottes ist einzigartig. Wir sprechen auch deshalb von der loyalen Liebe Gottes, hebräisch Chesed. Diese loyale Liebe, nie endende Liebe, egal was passiert. Gott ist treu und er liebt uns bis zum Ende. Und auf diese Weise lässt uns auch können wir hier einen Doppelpunkt setzen. Hier heißt es in dieser Weise. Wir sollen in dieser Weise, nochmals, ich lese, steht in dieser Weise fest. Was ist denn diese Weise? Nun, lass uns hier einen Doppelpunkt setzen. Und was jetzt kommt in den Versen 2 bis 9, das ist die Anwendung dieser Wahrheiten, des Feststehen. Wenn ich feststehe, dann werden wir Versöhnung erleben. Verse 2 und 3. Wie diese beiden Frauen, die im Zwist miteinander waren. Dann werden wir uns freuen. Kapitel 4, 4. Wir freuen uns im Herrn alle Wege. Wo freuen wir uns? Im Herrn, aufgrund der Verbundenheit mit dem Herrn. Und dann werden wir richtig denken. Wir werden aufgefordert, richtig zu denken. Wir kennen die Verse 6 bis 8 auch. Und darauf werden wir noch gesondert eingehen. Bleibt mir nur zu sagen, dass wir am nächsten Sonntag Thomas Westermann hier haben werden, der fast genauso gut ist wie unser Daniel, also ähnlich gut. Ihr könnt euch freuen, wenn Daniel hier ist. Und lasst uns auch für Daniel beten und dass seine Zeit weiterhin eine gesegnete Zeit ist. Und ja, und dann lasst uns feststehen in dieser Woche. Mit all diesem Wissen, mit dieser Erkenntnis, die wir aus diesem Kapitel 3 gewinnen und auch der Erkenntnis darüber, dass wir tatsächlich Geliebte sind und dass wir einander lieben. Ich meine, es ist schwer, aus dem Gleichgewicht zu geraten, wenn ich weiß, ich werde geliebt. Ich habe Geschwister, die mich lieben und ich habe noch viel mehr einen Gott, der mich liebt, der sogar seinen Sohn gegeben hat, sein Leben sich geopfert hat für mich elenden Sünder. Wie wunderbar. Das ist ein wunderbarer Gott. Lasst uns feststehen. Lasst uns nicht beirren, egal was es ist. Durch Anfeindungen, durch Enttäuschungen, durch Niederlagen, was immer es sein mag. Wir können und wir wollen und wir sollen feststehen. Lass mich noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Einblick in dein Wort. Du hast uns gerettet. Du hast uns eine Gerechtigkeit gegeben, die vor dir in Ewigkeit Bestand hat. Durch den Glauben und aus Gnade an das Erlösungswerk, das du vollbracht hast, Herr Jesus Christus, sind wir gerecht gesprochen. Und du machst uns auch gerecht in unserem Wandel. Hilf du uns auch, stabil zu sein, geistlich stabil zu bleiben, zu stehen in dir, als solche, die von dir geliebt sind, von unseren Geschwistern geliebt werden, aber als solche, die wissen, dass egal was passiert, unser Ende wird sein, dass wir bei dir sind, in deiner Nähe, in deiner unmittelbaren Nähe, obwohl du schon jetzt in uns lebst durch deinen Geist, werden wir dich sehen, wie du bist, von Angesicht zu Angesicht. Herr, mögen diese Wahrheiten uns motivieren. Mögen sie uns stärken, dass wir nicht in unserem geistlichen Gleichgewicht durcheinander gebracht werden, dass wir straucheln. Herr, wir wissen, dass wir als deine Kinder nicht permanent straucheln werden. Das hast du auch versprochen. Hilf uns auch, die kleinen Dinge im Leben zu bewältigen. Die kleinen Ärgernisse, die uns oft kurzfristig durcheinander bringen. Herr, wir bekennen sie dir. Wir bekennen dir, wie schwach wir sind. Wir brauchen dich. Hilf uns, in den entsprechenden Momenten richtig zu denken von dir. Herr, wir beten auch für die Gemeinde in Washington, für die Cornerstone Bible Church. Wir beten, dass du auch die Greens, die Gemeinde dort stärkst in ihrem Dienst, im Kampf für den Glauben des Evangeliums. Segne auch unseren Hirten, unseren Daniel, wenn er dort studiert und auch berichtet und predigt. Ich bitte dich, dass du ihn ermutigst und ja, dass er wieder zurückkommen darf, erfüllt und voller Freude, dir zu dienen. Wir befehlen uns dir und deiner Gnade an für die vor uns liegende Woche. Herr, hilf uns mehr und mehr zu verstehen, wer du bist und dass du uns sogar eine ganze Waffenrüstung zur Verfügung gestellt hast, damit wir in den Kunstgriffen des Feindes widerstehen können. Und das bitten wir dich, dass wir ein Segen sind für dich und eine Freude und Ehre. In Jesu Namen. Amen.